Da mache ich es einmal ganz kurz und setze den Spoiler schon an den Anfang. Den Yoga gibt es nicht.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns immer noch im antiken Indien und heute sprechen wir über etwas, das ihr alle kennt und das manche von euch vielleicht heute sogar schon gemacht haben, nämlich Yoga. Yoga ist im Westen ja immer noch voll im Trend. Es gibt Studios, es gibt YouTuberInnen, die das machen, mit denen man das zusammen machen kann. Meine Mutter ist sogar Yoga-Lehrerin. Die liebe Grüße, die hört das wahrscheinlich jetzt auch gerade. Also Yoga ist hier total angekommen und gleichzeitig ist Yoga natürlich nichts Neues, sondern unglaublich alt und auch nicht in dieser Form, in der ihr und wir das so kennen, das, worum es da ja eigentlich immer ging und geht. Und deswegen freue ich mich darauf, heute da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu können. Denn Yoga hat natürlich auch was mit Religion und mit Philosophie und so weiter zu tun. Und darüber spreche ich heute mit Corinna Lohr. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie unterrichten Kultur und Geschichte Indiens und Tibets an der Uni Hamburg. Und Ihr Schwerpunkt ist tatsächlich zurzeit Geschichte des Yogas. Und man kann auch an der Uni Hamburg Yoga studieren. Wie ist das denn bei Ihnen? Das ist ja immer so die erste Frage. Eigentlich gekommen, also der Fokus auf dieses Thema erstmal und dann auch wissenschaftlich was damit zu machen.
Ja, das war eigentlich gar nicht so geplant. Es war tatsächlich so, dass ich selber Yoga praktiziert habe, gemerkt habe, dass mir das sehr gut tut, diese Praxis, und ich wollte mehr darüber erfahren. Also, was macht Frau? Eine Yoga-Lehrausbildung. Ich habe eine wunderbare Yoga-Lehrausbildung hier in Hamburg absolviert und auch abgeschlossen. Und dabei ist mir eben aufgefallen, dass es eine ganze Menge an philosophischem Hintergrund dazu entdecken gab, nämlich eben die alten Yoga-Texte. Und bei den alten Yoga-Texten hatte ich ein Problem. Ne, es gab diesen Text, der wurde dann in Übersetzungen besprochen. Und wenn wir halt drei verschiedene Übersetzungen hatten von ein und demselben Vers, dann sahen diese Übersetzungen alle anders aus und hatten auch irgendwo alle einen anderen Schwerpunkt. Und da habe ich mir so gedacht, okay, wenn du den jetzt wirklich verstehen möchtest, dann musst du an die Ursprache ran, an diese Originalversion. Und das war Sanskrit. So, da habe ich mich umgeschaut, weil es aber nur so ist, dass man Sanskrit nicht immer unbedingt an der VHS lernen kann. Da musste ich an die Universität, habe dort den Sanskrit-Professor aufgesucht und den halt bekniet, mich in seinen Kurs zuzulassen. Das hat er freundlicherweise gemacht und dann ist mit wachsender Begeisterung ein ganzer Bachelor draus geworden. Und
ah, das war am Anfang noch gar kein quasi offizielles Studium, sondern erstmal nur ein Reinschauen?
Genau, also ich bin sozusagen, es hat nicht lange gedauert, mich zu überreden, muss ich dazu sagen. Aber ich wollte eigentlich nur Sanskrit lernen, das erzähle ich immer wieder gerne. Ja, und zack, wurde ein Bachelor draus. Dann hatte ich eben die Gelegenheit, nach England zu gehen für ein Jahr und dort an der SOAS, der School of Oriental and African Studies, einen Master zu machen in Traditions of Yoga and Meditation. Und genau, kam dann zurück und bin mittlerweile dabei, zu einem sehr speziellen Thema des Yoga, nämlich Yoga im Jainismus, zu promovieren und wirklich zu einem alten Text, der in dieser Form noch nicht übersetzt worden ist.
Und das ist so also in England gab es das dann quasi auch schon. Ist das so, kann man sagen, vielleicht auch ein Trend, also dass es so Yoga-Studies an immer mehr Universitäten gibt?
Das kann man durchaus so bezeichnen. Yoga Studies als Forschungsfeld ist noch relativ jung. Das ist erst wirklich in den letzten 20 Jahren wirklich losgegangen und hat sich richtig formiert eigentlich erst in den Jahren 2015 bis 2020, wo eben an der SOAS das Hatha Yoga Projekt durchgeführt worden ist, das zum Inhalt hatte, also 10 große Yoga Texte wirklich kritisch zu edieren, neu zu übersetzen und eben auch neu zu bewerten. Und damit, also ist natürlich natürlich eine ganze Menge in Gang gekommen seitdem. Also wir haben seit diesen Jahren auch eine internationale Konferenz, wo Forschungsergebnisse aus verschiedensten Bereichen des Yoga vorgestellt werden. Wir selber in Hamburg, wir haben halt einen sehr philologisch orientierten Schwerpunkt. Also wir arbeiten mit Originaltexten. Aber da gibt es ja noch unglaublich viele andere Bereiche, ne? Also Yoga kann man ja von einem ethnologischen Standpunkt aus studieren oder eben sich religionswissenschaftlich der Geschichte annähern. Man kann sich auf die Philosophie konzentrieren. Da gibt es ganz viele Bereiche.
Was waren bei Ihnen so die ersten Fragen, also als Sie angefangen hatten, dann Sanskrit ein bisschen zu können, die sich dann neu gestellt haben, wenn man tiefer in diese Texte einsteigen konnte?
Also ich habe einen ziemlich guten Professor und nach meinem ersten Referat, welches ich dann im Rahmen meines Bachelorstudiums gehalten habe, da ging es um Patanjali. Da flüsterte mir der ins Ohr beim Rausgehen, also ich bekam ein gutes Feedback und dann sagte er mir so hinterher noch so, gab er mir noch so mit, das haben die alles von den Buddhisten geklaut. Das waren seine Worte. Und ich dachte so, wie? Alles von den Buddhisten geklaut? Wie kann das denn sein? Aber das hat mich dann sehr neugierig gemacht. Und ich habe mir zum ersten Mal tatsächlich diese Frage gestellt, woher kommen diese Wurzeln des Yoga? Und ist es halt wirklich alles eine Tradition oder gibt es mehrere, die sich gegenseitig beeinflusst haben? Wie ging das eigentlich los? Was waren diese Grundfragen eigentlich der Menschen damals, die dazu geführt haben, sich eben genau, eine Praxis auszudenken, die wir heute als Yoga bezeichnen. Hieß die damals übrigens auch schon Yoga oder vielleicht hat Yoga damals was ganz anderes bezeichnet? Also so bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Diese Fragen habe ich dann versucht für mich zu beantworten.
Was weiß man denn dazu? Weil genau, das Wort Yoga, da weiß man immer, das kommt schon in den Veden irgendwie vor. Gleichzeitig gibt es heute auch noch, machen Leute Yoga, aber auch heute hat das ja super viele unterschiedliche Dimensionen, wenn man mal damit anfängt. So, kann man das sagen? Was ist Yoga überhaupt?
Da mache ich es einmal ganz kurz und setze den Spoiler schon an den Anfang. Den Yoga gibt es nicht. Ne? Also wir können nicht davon ausgehen, dass es jetzt seit 3000 Jahren, einige behaupten ja sehr gerne seit 5000 Jahren Yoga in der Form existiert, wie wir es heute praktizieren. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Wobei es, wie Sie schon richtig gesagt haben, das Wort Yoga tatsächlich ja schon in den ältesten Quellen, in Veda vorkommt. Tatsächlich gibt es das Wort schon im Rig Veda, dort aber noch in seiner ursprünglichen Bedeutung, nämlich anschirren oder anjochen. Und dort wird das Wort also verwendet, wenn man ein Pferd an eine Kutsche anspannt. Pferd, Kutsche, Yoga. Das ist da sozusagen die Bedeutung. Und dann gibt es einen Bedeutungswandel, der dann eintritt, etwa, ja, also etwas später, also auch noch zur Zeit des Veda, wo langsam eine Anstrengung damit bezeichnet wird, auch eine Aktion, also eine Handlung. Das ist im Übrigen eine Bedeutung, die sich im Jainismus noch wesentlich länger gehalten hat als in anderen Traditionen, dieses Handlung, Tat, Action sozusagen. Und diese Anstrengung richtet sich dann irgendwann mal nach innen. Das ist so kurz vor den Upanishaden, die ja die letzte Textgattung des Veda sozusagen sind, die so ab etwa 800 vor Christus angefangen werden, also verfasst zu werden. Und da hat sich dann der Yoga sozusagen als Innenschau, als ein Rückzug in das Innere und eine Betrachtung des Inneren dann manifestiert. Und irgendwann mal in der Katha-Upanishad, möglicherweise 600 vor Christus, taucht dann tatsächlich mal das erste Mal eine Definition von Yoga auf, die tatsächlich so ein bisschen, also einer Art von Innenschau, vielleicht auch Meditation, entspricht. Also Yoga hatte zu dem Zeitpunkt viel mehr den Schwerpunkt auf eben eine Art Selbstreflexion, einer Entdeckung des Inneren und war dementsprechend längst nicht so körperbetont, wie wir es heute haben. Auch wenn wir Texte haben aus diesen Zeiten, die von Asana sprechen, Asana als Körperhaltung, dann ist in den frühen Texten tatsächlich mit dieser Asana die ursprüngliche Haltung, nämlich der Sitz gemeint, und zwar der Sitz, in dem man meditiert, ne, in dem man eine Meditation durchführen kann, nämlich eben diese Innenschau.
Es ist doch sowieso so, wenn ich das noch richtig aus unserer Upanishaden-Folge in Erinnerung habe, dass diese Innenschau, also weg vom Ritual hin zum Wissen und zu dieser Innenschau, das ist ja eh so ein Weg, der von den Veden zu den Upanishaden so ein bisschen gegangen wird, oder?
Ja, ganz genau. Also dieses Rituelle, was wir vorher haben, was wir so mehr im Brahmanismus finden, das wird langsam in den Upanishaden abgelöst, eben durch diese Fragen, die sich also die Menschen damals gestellt haben. Allerdings kam der Impuls dazu, der kam an sich aus einer anderen Tradition oder beziehungsweise aus anderen Traditionen der sogenannten Shramana-Bewegung. Und das sind eben ja damals Wanderasketen gewesen, die sich zunächst noch nicht wirklich formiert hatten, die ab eben 800 vor Christus damit begannen, in Wälder zu gehen, zu meditieren und Antworten eben auf Fragen des Lebens zu erhalten. Wer bin ich? Genau, warum bin ich hier? Ne, es kamen zum ersten Mal Ideen auf von Wiedergeburt, also dem Verständnis des Lebens als eines ewigen Zyklus von Wiedergeburten und mit dem Ziel eben aus diesem Zyklus der Wiedergeburten eben auszutreten. Das war eigentlich so ein bisschen der Impuls, den diese Menschen hatten. Und die wollten sich eben nicht darauf verlassen, dass es einen Priester gab oder einen Brahmanen eben, wie es im Brahmanismus der Fall war, der dann für sie irgendwelche Rituale durchführte, sondern sie wollten selber an diesen Punkt kommen, dass sie sich eben eigenständig eben aus diesem Wiedergeburtszyklus befreien konnten. Das war an sich diese Grundfrage, ne, die sie sich damals stellten. Und diese Impulse und diese Lösungen, die diese aus den Shramanas sich entwickelten Traditionen, wie zum Beispiel Buddhismus und Jainismus, was die entwickelten, Antworten auf diese Fragestellungen wurden dann auch wieder inkorporiert in die Upanishaden, die zu diesem Zeitpunkt entstanden. Das heißt, es fand da so ein gegenseitiger Austausch sozusagen statt. Ja, also dass diese Shramana-Bewegung eben diese traditionellen Bewegungen eben herausgefordert hat, sicherlich auch beeinflusst hat. Der Austausch hat in beiden Richtungen stattgefunden und es wurden dann eben verschiedene Lösungsansätze präsentiert von den einzelnen genau religiösen Strömungen.
Und das wirkt sich dann auf diesen Yoga-Begriff aus oder schon die Shramana-Bewegung auch direkt oder hat das jetzt gar nichts direkt mit Yoga zu tun?
Ich glaube, dass der Begriff Yoga damals noch gar nicht diese Wichtigkeit hatte. Ne? Das ist halt, also Yoga muss man so verstehen als diesen praktischen Weg, der eben zu dieser Erkenntnis des Selbst führt. Ja, also das Selbst, das ist, was sich im Inneren befindet, muss erkannt werden. Und der praktische Übungsweg dorthin, der nennt sich Yoga. Aber schlussendlich ist das, was man praktiziert, ja eher Meditation, ne? Also beziehungsweise eine Hinführung dahin, diese Meditation gut ausführen zu können. Ne? Und wenn es dann, also dieser ganze Prozess, der eben hinführt, zu dieser Erkenntnis oder zu dieser, genau, zu diesem Erkennen des Selbst oder des Atman, wie er bei einigen, eben, genannt wird, oder dem Erkennen einer besonderen Realität. Im Buddhismus sprechen wir ja nicht von einem Selbst, weil es ja eigentlich Anatta, also Anatman heißt. Es gibt kein Selbst, aber auch das muss erstmal erkannt werden. Grundsätzlich, die Fragen sind dieselben und der Weg dorthin wird als Yoga bezeichnet, aber eben auch nicht in allen Traditionen und auch nicht sofort.
Also ist es erstmal ein Wort, das dann eine andere Bedeutung erhält als diese Innenschau und diesen Weg. Ist das quasi dann der Kenntnisstand der Wissenschaft, dass man sagt, ja, das gab da mal was in den Veden, dann wurde das da irgendwie konkretisiert oder gibt es auch noch ganz andere Theorien? Weil ich habe auch irgendwie gelesen, manche denken auch, Yoga, das kommt irgendwie aus Ostindien oder so, oder geht gar nicht um diesen vedischen Ursprung, sondern vorher schon in der Indus-Tal-Kultur hat es das vielleicht gegeben oder so. Ist man sich da einig? Wahrscheinlich nicht, weil das sehr alte Texte sind, die interpretiert werden müssen.
Ja, es gibt ja nicht nur Texte, es gibt ja auch andere Arten von Zeugnissen. In der Induskultur nennt man die Dinge, die gefunden worden sind, Siegel. Ja, das kann man
Ah
sich
ja.
vorstellen, ne? Wie ja so Tonbildnisse in der Art. Von denen hat man hat man Tausende gefunden. Hintergrund ist aber, dass das, was wir im Indus-Tal gefunden haben, diese Zeichen bis heute nicht entziffert worden sind. Da gab es
Das ist spannend.
verschiedene Leute, die das mal behauptet haben, aber nichts von dem hat einer kritischen Überprüfung soweit standgehalten. Wir können von der Indus-Kultur einiges annehmen heute, also von dem wir wissen, ne, dass die halt ein sehr ausgeklügeltes Abwassersystem zum Beispiel hatten. Das wissen wir. Wir wissen, dass sie Handel getrieben haben. Wir wissen, dass sie also Maße und Gewichte hatten. Ne, dass es wohl Beziehungen gegeben hat zu diesen anderen Hochkulturen, zum Beispiel in Mesopotamien. Das wissen wir, aber wir wissen nicht genau, was diese Siegel jetzt für einen Sinn und Zweck hatten. Was wir sagen können, ist, dass wir keine, also es sind keine Gebäude gefunden worden, die jetzt zum Beispiel auf Tempel oder Kirchen oder ähnliches hindeuten. Was nicht heißen muss, dass es die nicht irgendwie doch gegeben hat, aber eben nicht so, dass sie uns erhalten worden sind. Und auf einigen dieser Siegel sind eben auch ja, Menschen oder menschenähnliche Gestalten zu sehen, möglicherweise Menschen, vielleicht aber auch eben was anderes. Und das Hauptsiegel, sage ich mal, auf dem diese Aussage beruht, dass es, dass der Yoga eben schon so sehr alt sein soll, ist ein Siegel, auf dem ein Mensch auf einem Tisch abgebildet ist, in einer Position, die man als Meditationshaltung oder Yogasitz interpretieren kann.
Ah, ich sehe es ja gerade, ja.
Das sogenannte Pashupatisir. So, das wurde so benannt von den Archäologen oder ne, den Forschenden, die es ausgegraben hatten. Pashupati ist ein Epitaph, das ist ein Name für Shiva, den Gott Shiva, und bedeutet so viel wie der Herrscher über die Tiere. Auf diesem Siegel sehen Sie auch Tiere im Hintergrund. Ich glaube, ein Lö nee, ich glaube eher ein Tiger, ne? So was Tigerähnliches, und ich glaube, so was Elefantenähnliches ist da zu sehen. Und dann eben ein paar Hieroglyphen, nenne ich sie mal. Also jetzt Zeichen, die wir, wie gesagt, noch nicht übersetzt haben können. Wenn wir dieses Pashupatisil in meinem Unterricht besprechen, genau, und dazu muss man noch sagen, diese Person hat etwas Helmartiges auf dem Kopf, was so ein bisschen gebogen ist und so aussieht, als würde sie zwei Hörner
Wie
tragen,
Hörner, ja.
also als wären Hörner drauf. Ich genau, frage dann immer meine Studierenden: Stellt euch mal vor, ihr seid Mönche im Mittelalter und man zeigt euch nur dieses Bild. Wie würdet ihr das interpretieren? Und wenn sie da
Der
gerade drauf.
Teufel oder so, ne,
Ah,
wahrscheinlich,
genau,
ja.
sofort gedacht, ne? Wir haben diesen christlichen Hintergrund, also sehen wir Hörner und denken sofort an den Teufel. So, wir müssen immer darauf achten, dass wenn wir etwas wissenschaftlich analysieren, dass wir das aus einem gewissen kulturellen Hintergrund heraus tun. Ne? Wir färben automatisch mit ein oder versuchen zu vergleichen, das mit Dingen, die wir kennen. So, das heißt, wenn wir diese Person nun sehen, wie sie dort in dieser Haltung sitzt, die wir aus dem Yoga kennen, ist es klar, dass wir schon versuchen, da Rückschlüsse draus zu ziehen, dass es sich da um vielleicht etwas Göttliches handelt oder eine göttliche Person, die dort vielleicht in einer Meditationshaltung sitzt. So, ich würde dann mal eine Gegenthese aufstellen. Ich habe in Vietnam auf Märkten Frauen gesehen, die in genau der gleichen Haltung dort gesessen haben, wenn sie auf dem Markt ihre Waren verkauft haben. Es könnte sich genauso gut um einen Händler für Tiere handeln. Dann haben wir oben vielleicht den Preis für den Löwen oder für den Elefanten stehen. Es ist immer, also es gibt eine Menge Deutungsmöglichkeiten, will ich dazu sagen. Und wir können schlussendlich nicht wissen, was genau diese Person ist, wer er ist, wen er darstellen soll. Shiva wird er mit ziemlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht darstellen, denn diese Siegel kommen in etwa aus der Zeit zwischen, wann war die Hochzeit, etwa so bis um 220, also 2200 vor Christi Geburt. Wenn man sich dann das Vedakorpus anschaut, Shiva in der Form taucht, ich glaube, 1000 bis 1200 Jahre später erst wieder auf. Dazwischen sind ganz andere Gottheiten gefragt. Da sind diese ganzen natürlichen, ja, also Wetterphänomene. Wir haben einen Surya, einen Gott der Sonne, einen Sonnengott. Wir haben Vayus, den Gott des Windes. Die waren erstmal angesagt, bevor also Shiva und Vishnu dann später ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückten. Und ich frage mich, wenn das dort auf dieser Scheibe, auf diesem Siegel, wenn das Shiva sein soll, wo war er in der Zwischenzeit? Ne? Wo war er in den anderen 1200 Jahren? Das ist nur eine Frage, die man sich dann als Wissenschaftler eben stellt. Wie wahrscheinlich ist das tatsächlich, dass es ja, ne, dass wir wirklich da diese uralten Quellen haben? Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es in Indien natürlich auch um eine These oder eine Theorie beziehungsweise eine Wissenschaft, also eine religiöse Strömung, einer Strömung Gewicht zu verleihen, dass man immer auch versucht, die als möglichst alt darzustellen. Also das ist, was sieht man an dieser Theorie auch der Lineages, ne? Dass man sagt, okay, ich komme aus einer Yoga-Linie, die lässt sich zurückführen bis in graue Vorzeit, wo eben unser erster Guru eben seine Weisheit von den Göttern zusammen, also erhalten hat, ne? Das trägt eben zum Beweis dazu bei, dass eben in dieser Lineage besonders viel Wahrheit weiter kolportiert wird. Und insofern ist das, was je älter etwas ist, desto wahrhaftiger steht es da, ne? Desto mehr wahrhaftigen Einfluss wird ihm eben zugerechnet. Und ich glaube, dass das einer der Hauptgründe dafür ist, dass Yoga so gerne als wirklich alte, ununterbrochene Praxis beschrieben wird, um ihr einfach mehr Wahrhaftigkeit zu verleihen.
Wann kommt denn, also wenn wir jetzt diesen Sitz da zum Beispiel haben, das Körperliche hatten wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen, oder haben Sie gesagt, das ist in den Veden, in den Upanishaden, kommt das eigentlich noch nicht so stark vor, oder?
Also,
Also
es gibt eine andere Art von Körperlichkeit, die sehr wohl schon vorkommt in diesen Zeiten. Und das ist das Asketentum und verbunden eben mit der Idee, Karma als eine negative Folge, ne, also eine negative Folge eben auch aus sich selbst und aus dem Körper ausbrennen zu können, ne? In Form von einer Praxis, die häufig als Tapas bezeichnet wird. Tapas von der Wurzel tap, to heat, erhitzen, also etwas erwärmen, erhitzen. Und damit sind dann asketische Praktiken gemeint, also nicht unsere wohltuenden Yoga-Bewegungen, sondern eher asketische Praktiken, die dazu führen wollen, sollten eben, dass teilweise eben durch Schmerzempfinden oder eben auch das Unterdrücken von Schmerzempfinden, karmische im Körper sich festgesetzte Folgen eben ausgebrannt werden können. Das gab es damals sehr wohl. Das wurde aber eben nicht als Yoga bezeichnet, sondern eben als Tapas, als eine asketische Praxis. Und die hat sich eben in diesem Asketentum auch weiter erhalten, ne? Und auch, wird ja auch bis heute teilweise auch praktiziert von einigen indischen Heiligen oder Praktizierenden.
was genau kann man denn vielleicht schon mal sagen? Wo machen wir weiter? Vielleicht doch ein Kuddelmuddel, was ich immer noch nicht ganz durchdrungen habe, aber die Folgen zum Jainismus und Buddhismus muss ich auch noch aufnehmen hier in diesem Podcast. Ist diese ganze diese Beeinflussung gegenseitig? Also Sie haben jetzt gerade gesagt, der Buddhismus und auch der Jainismus, die kommen aufgrund dieser Shramana-Bewegung, die irgendwann da ist. Oder die ist einflussreich für die, und diese beiden anderen Bewegungen sind dann wieder auch einflussreich auf die Upanishaden. Und wahrscheinlich haben ja alle irgendwie auch was mit Yoga zu tun. Sie haben gerade gesagt, Ihnen wurde an der Uni gesagt, na, das kommt eigentlich alles aus dem Buddhismus. Können Sie da noch mal kurz vielleicht, das ist komplex jetzt, aber irgendwie vielleicht noch mal erzählen, wie genau hängt das zusammen und vielleicht, was spielt Yoga dafür eine Rolle?
Also zunächst einmal, diese Aussage stammte von einem Buddhologen, der mich natürlich
Ja.
provozieren wollte.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Ich finde ganz interessant. Also der Buddha und auch der Religionsstifter der Jainas, die sind fast, wie sagt man, fast Zeitgenossen gewesen. Ja, bewegen uns hier so im 5. Jahrhundert vor Christus in etwa. Der Buddha stammte natürlich eben auch aus einer brahmanischen Tradition. Er war ein Fürstensohn, Shakyamuni, derjenige, ne, der aus dem aus also der Weise aus dem Clan der Shakyas. Sein Vater hat aber auch auf dem Feld gearbeitet. Das heißt, sie waren halt nicht nur in Palästen, sondern er hat durchaus auch ein paar Impulse von Arbeit und von Arbeit eben mitbekommen. Ich komme auf diese Feldarbeit zurück, weil der Buddha mal berichtet hat in einem der frühen Texte aus dem Pali-Kanon, dass er im Schatten eines Baumes lag und seinen Vater beobachtete bei der Feldarbeit und dann in einen Zustand, einen Zustand, also einen gottseligen Zustand gekommen ist, der ihn diese erste Level von Dhyana eben erhoben hat. Und wo er eben erkannte, dass es ein Mittel anderen Weg gehen musste. Und diese ganzen Kasteiungen, die er bei anderen gesehen hat, auch das beschreibt er. Er hat diese Kasteiungen ausprobiert. In einer Sutra wird das sehr eindrücklich beschrieben, wie er erzählt, dass er angefangen hat, Atemverhaltung zu üben, den Atem angehalten hat, wie er einmal versucht hat zu fasten, wie er seine Zunge gegen den Gaumen gepresst hat. Da werden einige Yogis vielleicht hellhörig werden, weil das Praktiken sind, die sich auch bis also später tatsächlich auch in Teilen eben erhalten haben, die damals aber eben eher dieser Tapas-Richtung eben entsprangen. Und er erzählt dann wirklich, wie sich das auf seinen Körper ausgewirkt hat. Also er erzählt, wie er richtig ausgemergelt wurde von Fasten, dass er sich quasi nicht mehr auf dem Stuhl halten konnte und hinübergekippt ist. Und er erzählt, wie sich ein Brausen in seinem Kopf, also er hat wirklich, wirklich ganz, also ganz gravierende Folgen eben gehabt von diesem sehr extensiven Tapas-Training. Und wie er dann selber sagt, denn das kann es alles nicht sein. Das hat zwar meinen Geist etwas geklärt auch, aber es hat nicht dazu geführt, dass ich wirklich die Erkenntnis erlangt habe, die ich haben wollte. Und da bin ich eben zur Erkenntnis gekommen, es muss noch irgendwo einen anderen Weg geben, eben einen mittleren Weg. Das ist so die Richtung, die der Buddha genommen hat. Bei den Jainas, ist es eher so zunächst in dieser asketischen Richtung geblieben. Die Jainas haben, einen sehr, sehr komplexen und sehr deutlichen Karma-Begriff entwickelt, eigentlich von allen Strömungen, die eigentlich der ausformuliert ist. Die haben eine sehr konkrete Vorstellung davon, was Karma ist und wie man es eben am besten auch tatsächlich wieder auflösen kann. Da können wir vielleicht noch mal drauf zurückkommen. Und wie die sich gegenseitig beeinflusst haben. Das kann man sich so vorstellen. Also zum Beispiel beim Buddha war es ja so und auch bei anderen Religionsführern, die waren erst alleine unterwegs, haben dann aber irgendwann Erkenntnis erreicht und haben dann Schüler um sich versammelt. Ne? Leute, die zu denen kamen, die das gut fanden, was sie machten, die dann gesagt haben, okay, ich werde dein Schüler, ich folge dir jetzt. Und dann sind die durch die Länder gezogen und sind natürlich, haben um Aufnahme gebeten, ne? In Dörfern oder auch in Städten. So, und um Aufnahme zu bitten, damit verbunden war natürlich, dass wer auch immer sie aufnahm, wenn sei es jetzt ein Fürst zum Beispiel gewesen oder so ein Vorsteher in einer größeren Stadt zum Beispiel, die mussten dann teilweise schon für eine ziemliche Entourage von Followern mitsorgen, ne? Mussten die versorgen, mussten die beköstigen, die mussten Essen haben, die mussten Platz haben, wo sie schlafen konnten. Das war schon auch mit Ausgaben verbunden und dementsprechend auch ein Privileg. Und wenn es nun mehrere Leute gab von verschiedenen Strömungen, sag ich mal, die da aufeinander trafen, fand eben auch ein Austausch statt, wessen Ideen die überzeugendsten waren. Ja, es hat sicherlich Debatten gegeben, auch vor Königen, und diejenigen, die dann am überzeugendsten waren oder eben auch siegreich waren, das waren dann meistens die, die dann eben auch diese Anerkennung bekamen, die halt gefördert wurden, die dann eben auch, genau, also ja, einfach dann noch einen Platz hatten, wo sie dann übernachten konnten und eben auch Essen bekamen. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Ne? Also es gab wirklich so auch eine Art, ich will es jetzt nicht fast Konkurrenzdenken bezeichnen, aber eben halt einen permanenten Austausch. So, und natürlich war es bei den vorherrschenden Brahmanen, bei der vorherrschenden religiösen Strömung so, dass die auf diese Fragestellung natürlich auch reagieren mussten und eben ihren Anhängern auch Antworten bieten mussten. Ne, das ist insbesondere in den Texten, die so ab ja, 400, 200 vor Christus bis 200 nach Christus, das ist ein Zeitalter, das wir als Kodifizierung bezeichnen, ne? Weil dort sehr viele Lehrwerke, Kodizes geschrieben worden sind. Lehrwerke, die halt Lehren auch festgehalten haben in Versform. Da sieht man sehr schön zum Beispiel in der Bhagavad Gita, die man auf ganz verschiedenen Leveln eben lesen kann. Ne? Da gibt es Einflüsse. Also Bhagavad Gita ist ein Text, der heute dem Advaita Vedanta zugerechnet wird als eine der Hauptquellen. Tatsächlich ist aber sehr, sehr viel von der Philosophie des Samkhya da drin zu sehen. Und man kann auch genau sehen, wie teilweise ja, Fragen aus eben diesen anderen Traditionen auch beantwortet werden. Ne? In der Katha Upanishad, die ja selbst noch ein bisschen früher ist, da sieht man das ganz deutlich, Da begegnet ja der kleine Nachiketas, das ist ein kleiner Junge, der von seinem Vater zum Tod geschickt worden ist. Der begegnet dem Tod selbst und darf dem Tod, weil der Tod es verpasst hat, ihn ordentlich zu bewirten, er darf dem Tod ein paar Fragen stellen. Einer Frage fragt er ihn tatsächlich, er fragt, was passiert nach dem Tod? Und um diese Frage zu stellen, sagt er, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Damit ist gemeint, die einen sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod, die anderen sagen, es gibt kein Leben und es gibt keinen Atman sozusagen. Wer hat denn jetzt recht und was passiert wirklich da? Und da sieht man schon diese beiden Fragestellungen eigentlich. Ne? Also, dass man sieht, diese, ne, die einen, die sich dann eher so auf die Klasse, das klassische Verständnis, dieses orthodoxe Verständnis beziehen, und die anderen, die sich eben eher auf diese Shramana, auf das Shramana-Verständnis oder beziehungsweise auf die Buddhisten beziehen. Und diese kleinen Hints, sage ich mal, die findet man ganz, ganz viel in den Texten, ne? Wo man sieht, da ist eine Frage von einer anderen Geschichte mit aufgenommen worden und wir versuchen jetzt das nochmal in unserer Tradition zu beantworten und damit einzubauen. Später ist es dann so, dass wir in Schilderungen, gerade auch von wichtigen Autoren oder auch Philosophen, dann auch schon, ja, sagen wir so, etwas drastischere Geschichten finden. Mir fällt da gerade Haribhadra ein, Haribhadrasuri, das ist ein Jaina-Philosoph gewesen, etwa aus dem 6. Jahrhundert, beziehungsweise es gab eigentlich zwei Haribhadras, einen aus dem 6. und einen aus dem 8. Jahrhundert, gleichen Namens. Und dieser eine von diesen Haribhadras, der hatte zwei Neffen, die bei den Buddhisten gewesen sind und von den Buddhisten verjagt wurden. Und ein Sohn ist tatsächlich also auch gestorben nach dieser Verfolgung. Also die Buddhisten kommen nicht gut weg in diesem Text. Es gibt aber auch umgekehrt im Buddhismus sehr viele Texte, wo die Jainas nicht gut wegkommen. Also insofern, das gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu. Und dieser Haribhadra geht dann hin zu den Buddhisten und diskutiert die eben in Grund und Boden. Und zwar tatsächlich so, dass er eines dieser Duelle gewinnt und schlussendlich die Buddhisten, mit denen er sich dann duellierte, die mussten dann zur Strafe, wurden die in einen Bottich mit heißem, ich weiß nicht, war es das kochendes Wasser oder kochendes Fett geworfen. Sie starben auf jeden Fall. Und das hat dann Haribhadra dann wieder das so geläutert, dieser Gewalt, also die gewaltvolle Art, dass er dann eben sich noch mehr dem Jainismus eben verschrieben hat. Also man sieht immer wieder in den Texten begegnet man diesen, diesen anderen Traditionen jeweils und es wird ganz unterschiedlich damit umgegangen.
Und spielt dann auch schon im frühen Buddhismus und Jainismus Yoga eine Rolle, also in dieser auch Bedeutung Innenschau?
Das Wort Yoga, nein, nicht in dem Maße. Aber eben das Wort Dhyana, Meditation, ist in beiden Traditionen sehr, sehr wichtig, also und ausgereift. Im Buddhismus noch mehr als im Jainismus am Anfang zumindest, in den ganz frühen Zeiten. Also da ist es tatsächlich so, dass der Buddha also hat ganz konkrete Angaben hinterlassen, wie man sich selbst dafür präpariert, diese Innenschau halten zu können, also diese Meditation halten zu können. Der hat Übungen hinterlassen in den ganz frühen Texten, die wirklich also an die Basis gehen, ne? Wie man sich seiner Gefühle bewusst wird, aber auch erkennt, dass die Gefühle nicht man selber sind, wie man sich seines Körpers bewusst wird, erkennt, dass der Körper nicht man selber ist. Und man wird so langsam dorthin geführt, wirklich in diese, ne? Also in diese Versenkung, in diese Absorbierung hineinzukommen, in diesen Geisteszustand, wo tatsächlich dann sämtliche Vritti, die Wellen des Geistes, also diese Impulse, die in unserem Kopf regelmäßig stattfinden, in unserem Geist, dass die eben zur Ruhe kommen können. Und tatsächlich bin ich heute der festen Überzeugung, dass sowohl Buddhismus als auch zum Beispiel Patanjali in seinen Yoga-Sutras den gleichen Weg beschreiben hin zu einem Zustand des Geistes, der es tatsächlich ermöglicht, sich daraus da also, ne, also sich dem so ein bisschen zu distanzieren, um zu erkennen, dass auch wir dieser Geist nicht sind, sondern dass eigentlich das eigentliche Selbst dahinter noch steht. Und das ist völlig eigentlich völlig unbeeinflusst von dem ganzen Körper-Geist-Modell, welches hier ein Leben in unserer dreidimensionalen Welt sozusagen führt. Ich glaube, dass das von allen gleich beschrieben wird, dass das immer die gleiche Erfahrung ist, dass die Menschen aber eben da unterschiedliche Praktiken und Wege entwickelt haben, um dahin zu kommen.
Also es geht gar nicht oder ging gar nicht darum, Körper und Geist, dass das irgendwie in Einklang kommt, sondern das muss eigentlich beides überwunden werden.
Ja. Dieses Körper und Geist in Einklang bringen, da sind wir bei Unity, ne? Das ist Yoga ist eins sein und das ist Advaita Vedanta, der kommt später. Das hat ein bisschen damit zu tun, Yoga ist Einheit, dass also etwas nach dem 8. Jahrhundert, wir hatten im 8. Jahrhundert ja den großen Philosophen Adi Shankara, auch Shankaracharya genannt, der ja den Vedanta nochmal wirklich belebt und zur vollen Blüte gebracht hat. Und
Das ist das, was heute auch noch ganz einflussreich ist auf den Hinduismus, ne?
ganz genau, das ist heute der absolut die populärste von allen Richtungen. Das hat sich insbesondere im Mittelalter ja wirklich flächendeckend eigentlich durchgesetzt. Und da haben wir halt eben diesen Alles ist eins Gedanken. Und der wurde dementsprechend wurde Yoga auch untergeordnet. An diesem Punkt vielleicht sei mal kurz erwähnt, dass Text von Patanjali, der ja so ein bisschen als der Urtext des Yoga gilt,
Ja.
wahrscheinlich im 2. Jahrhundert nach Christus sich manifestiert hat, geht aber auf Quellen, die viel älter sind, zurück. Also Quellen
Wer
aus
ist das,
dem.
Patanjali?
Wer ist Patanjali? Patanjali ist ein Philosoph. Es kann aber auch sich um eine Gruppe von Schreibenden gehandelt haben. Es gibt möglicherweise auch bei Patanjali mehrere Wissenschaftler oder Philosophen dieses Namens, aber gilt als der Verfasser des Yoga Sutra. Und das Yoga Sutra oder die Yoga Sutren oder auch das Patanjala Yoga Shastra genannt, also ein Werk, was aus diesen Sutren besteht und einem erklärenden Kommentar dazu, der möglicherweise vom gleichen Autor verfasst worden ist, mit Quellen. Also er hat ja nicht das aus dem Boden gestampft, dieses Lehrwerk, das ist eins dieser Shastren, dieser Lehrwerke, sondern mit Quellen, die hauptsächlich aus dem Samkhya kommen, aber wohl auch sehr viele buddhistische Einflechtungen erfahren hat. So, und das war ein Werk, was dem Samkhya zugerechnet wird, einer Philosophie, die eben auf Dualismus beruht. Ne? Da haben wir Purusha und Prakriti als die Hauptformen, Purusha, das Bewusstsein und Prakriti, die Materie. Und die sind eigentlich zwei. Ne? Da ist nicht, also das ist an sich genau das, eigentlich das Gegenteil von dem, was Advaita Vedanta eben gesagt hat, schlussendlich alles eins ist.
Okay, und das ist genau, das kommt von Adi Shankara dann, diese Stoßrichtung.
Also diese Stoßrichtung in das Einssein, das finden wir natürlich auch in den Upanishads schon, in den Upanishaden. Adi Shankara hat tatsächlich Yoga zurückgewiesen in einigen Kommentaren zum Rama Sutra und hat dort ziemlich genau analysiert, was er eben aus Yoga als dieser Philosophie, die dort hintersteht, was er davon akzeptieren kann, was er aber auch überhaupt nicht akzeptiert. Also er hat das Ganze damals ganz kritisch betrachtet, was aber dann einige Jahrhunderte später schon wieder niemanden so sehr interessiert hat. Also schlussendlich haben die Leute Yoga praktiziert, ne, haben dann verschiedene, später dann halt im Mittelalter, da waren wir ja dann schon weiter, ne, da waren ja diese Hatha-Yoga-Texte bereits erschienen. Wir haben dazwischen noch eine Strömung, die ganz viel geändert hat. Das ist Tantra, ne, angefangen vom 6. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus, ne, mit einer Hochzeit um das 11. Jahrhundert, wo auf einmal ganz, ganz viel sehr körperlich geworden ist, ne, wo der Körper auf einmal eine viel größere Rolle spielte als die Behausung, die dem Göttlichen sozusagen zur Verfügung gestellt worden ist. Und man sich sozusagen das Göttliche in den Körper eingeladen hat, um so eben eine bewusstseinserweiternde Erfahrung zu machen. Und dazu wurden dann natürlich auch ganz viele Körperpraktiken entwickelt. Das alles hat ja dann Yoga auch noch viel mehr beeinflusst. Es wurde auf einmal sehr viel, ja genau, sehr viel körperzentrierter und auch sehr viel mehr Körperübungen erscheinen dann ja in den entsprechenden Texten.
Ah, und das kommt unter anderem durch den Einfluss des Tantra.
Das kommt durch den Einfluss des Tantra, sicherlich. Na, also wie Sie sehen, wir haben widersprüchliche also sich an sich widersprechende religiöse Strömungen. Wir haben sozusagen Hauptströmungen, orthodoxe Strömungen und sich aus diesen Hauptströmungen lösende Dinge, die immer wieder Impulse gesetzt haben. Und die Menschen haben halt immer wieder versucht, das Ganze an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen, ne? Und mit Dingen zu verknüpfen, die sie in ihrem Umfeld erfahren haben. Ne, und ich habe jetzt einen Jaina-Yoga-Text, der zum Beispiel die tantrischen Praktiken scharf verurteilt. Anscheinend hat er einen Grund dazu, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Wenn wir zum Beispiel, anderes Beispiel, wenn wir darüber sprechen, ne, dass Frauen ja nicht lehren dürfen zum Beispiel oder Frauen gewisse Dinge nicht tun dürfen, dann tun wir das, weil es irgendwann mal Verbote in irgendwelchen Gesetzestexten gab, der sagt, ah, Frauen dürfen das aber nicht. Warum gab es diese Verbote? Weil es Anlässe gegeben hat, diese Verbote auszusprechen, weil es wohl Frauen gab, die gelehrt haben, denen man das dann verbieten musste. Ne? Also es ist immer ein Entstehen von neuen Ideen gewesen. Es ist immer wieder ein neues sich anpassen gewesen an den heutigen, an den an, oder an den jeweiligen Bedarf der jeweiligen Zeit. Und was ich so schön finde, insbesondere, also eigentlich was die ganze indische Geistesgeschichte angeht, ist, dass es immer die Möglichkeit gab, dass Dinge nebeneinander existieren durften. Und dass es immer wieder auch die Möglichkeit gab, dass die sich also auch miteinander verbinden durften. Ne? Das sieht man heute zum Beispiel, wenn Sie beispielsweise in Thailand sind oder auch sicherlich in Indien begegnen Sie das, da finden Sie einen Buddha und daneben einen Ganesha. Und
Ja,
die widersprechen
Nepal
sich
auch,
dann
ja.
gar nicht. Genau, Nepal auch. Das darf dann auch beides sein, auch wenn es komplett andere Traditionen sind.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen, und jetzt weiter im Text. Und ist das, weil es jetzt ja so klang, was Sie gesagt haben, wenn das zum Beispiel Frauen explizit verboten werden musste, dann müssen sie es ja praktiziert haben. Ist denn Yoga, und wenn es dann auch körperlicher wird, etwas gewesen, was durch die Bevölkerungsschichten hindurch praktiziert wurde, oder ist es etwas, das nur, sagen wir, bei Geistlichen ritualisiert dann praktiziert wurde? Weil heute ist es ja so ein Massenphänomen irgendwie. Was kann man dazu sagen? War das früher auch schon so, dass man das dann nicht mehr totkriegen konnte, quasi?
Das würde ich nicht so sagen. Um so einen Weg zu gehen, ne, also wir müssen erstmal unterscheiden, was das meist, also es gab meistens einen Unterschied zwischen einer, ja, also zwischen einer Mönch- oder Nonnen-Community-Gemeinschaft und halt den normalen, wie soll ich sagen, Householders, ne, also Hausfrauen, Leute, die halt ein ganz normales Leben geführt haben. Und zumindest im Buddhismus und im Jainismus ist es ja so, dass sich da die Anforderungen natürlich unterscheiden, weil man von jemandem, der ein normales Leben führt, auf Deutsch gesagt, natürlich nicht verlangen konnte, dass der sich wie ein Mönch hinsetzt und vielleicht jetzt 7 Stunden am Tag meditiert. Der hat die Zeit, der muss arbeiten gehen, der hat Frau und Kinder zu versorgen, ne? Der hat dann auch andere, sagen wir, Schwüre und Verpflichtungen einzugehen, als eben ein Mönch das machen kann. Ne? Gewisse Dinge durften von Mönchen praktiziert werden, die durften nicht praktiziert werden oder sollten nicht praktiziert werden von Menschen mit normalen Arbeitsverhältnissen. Das ist natürlich, das allein schon durch den Alltag bedingt. Ne? Und heutzutage ist es bei uns auch so. Es ist was anderes, wenn ich einmal in der Woche zu meinem Yoga-Studio gehe oder vielleicht zweimal die Woche und dann eine Stunde einen Kurs, der sehr körperbetont ist, absolviere. Oder ob ich mich jeden Morgen zwischen 4 und 5 Uhr hinsetze und eiskalt in Stille meditiere, bevor ich meinen Tag angehe. Das wird ganz unterschiedliche Effekte haben, ne? Das eine sicherlich mehr das Körperbetonte, das andere mehr eben den Geist schulend. Schlussendlich ist beides auf seine Art wohltuend. Und wenn wir uns so ein bisschen angucken in den indischen Gesellschaften, klar, es gab natürlich auch ich sag mal, in der orthodoxen Hauptreligion auch immer, ne, also immer auch Priester und Menschen, die sich einem geistlichen Leben verpflichteten, die dann einfach auch mehr Zeit hatten, sich ne, einfach auch der so einer Geistesentwicklung auch auszusetzen, die ja auch manchmal sehr fordernd sein kann, ne, was sicherlich Menschen im Everyday Life so nicht gegeben war. Aber es gab auch immer, sagen wir mal, Leute, die dann irgendwann vor ihren Eltern standen und sagen: Mama, Papa, ich werde jetzt, ne, also ich werde jetzt Follower von einem gewissen Heiligen und ich werde nicht das Studium antreten, was ihr eigentlich für mich vorgesehen habt. Und dann waren die Eltern erstmal entsetzt und die Familie vielleicht auch entsetzt. Und also das ist genau wie wir es in unseren Traditionen auch kennen, ne? Weil manchmal brachen junge Menschen auch aus vielleicht von ihren Familien vorgesehenen Linien und machten dann was ganz Verrücktes, indem sie einfach allem entsagt haben und dann eben einem gewissen Philosophen oder einem Guru dann gefolgt sind. Haben dann alles hinter sich gelassen, zum großen Schrecken der Eltern, wenn sie vielleicht als Haupterbe damit eigentlich dafür vorgesehen waren, den Familienbetrieb fortzuführen. Das gab es sicherlich auch, ja.
Und wann entstehen diese klassischen Posen, also Asanas, die auch vielleicht man heute noch kennt? Weiß man das, wann das so, ich weiß nicht, katalogisiert wird oder so?
Das ist ganz unterschiedlich. Da verweise ich eben wirklich auf die Arbeit des Hatha-Yoga-Projekts und auch den daraus folgenden. Die haben tatsächlich auch einmal geschaut, welche Positionen oder welche Körperhaltungen wann ungefähr aufgetaucht sind. Wir sehen, also die Meditationshaltung, von denen jetzt mal abgesehen, die wirklich sehr, sehr, sehr alt sind. Andere Körperhaltungen fangen an, so ab dem 11., 12., 13. Jahrhundert vereinzelt. Und dann gibt es so eine Art Ausbruch tatsächlich, also der dann im 17. Jahrhundert ungefähr stattfindet. Also da ist es dann auf einmal wirklich 17., 18. Jahrhundert, da gibt es dann eine richtige Explosion von Körperhaltung. Da gibt es dann auch Abläufe schon. Man sieht dann also auch Abläufe von verschiedenen Haltungen, die aufeinander quasi aufbauen. Allerdings ist es auch so, dass dann auch wieder so der westliche Einfluss so ein bisschen ins Spiel kommt und Dinge aus, sagen wir mal, aus dem westlichen Gesundheitssport, nämlich aus der Gymnastikbewegung, dann auch zurück wieder ihren Weg in den Yoga gefunden haben, als Yoga dann in den Westen gegangen ist. Ne, wenn wir zum Beispiel den Sonnengruß nehmen, diese Abfolge, die tatsächlich, soweit ich das heute nachvollziehen kann, da gibt es aber Leute, die bewanderter sind als ich, auf die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückzuführen sind. Eben als ein Training, eben das zunächst gar nicht mal so für Yoga vorgesehen war, sondern für andere Sportarten.
Zwei Sachen aus der Antike würden mich noch interessieren. Einmal, Sie haben es ganz kurz angesprochen, die Bhagavad Gita. Wir hatten jetzt auch hier Folgen gemacht zum Mahabharata und der Bhagavad Gita. Da taucht Yoga auch schon drin auf.
Je nachdem, wie Sie Yoga definieren wollen, in der Bhagavad Gita, ich bin keine Expertin speziell für die Bhagavad Gita, muss ich dazu sagen. Ich weiß aber, dass es zumindest also drei Yoga-Wege gibt, die dort sehr ausführlich beschrieben werden. Und im Mahabharata gibt es eben auch schon also andere, also nicht so bekannte Kapitel wie die Bhagavad Gita, die eben auch schon ja, diverse yogische Praktiken beschreiben. Ich glaube, das ist das 11. Buch, Moksha-Pavan. Da taucht Yoga eben auch schon auf, auch in Verbindung mit Tod zum Beispiel, in Vorbereitung.
Auch in dieser, aber wahrscheinlich auch noch nicht in dieser körperlichen Form.
Nee, also soweit ich weiß, nicht, also wirklich noch nicht körperlich. sondern eher eben als philosophische Grundlage gemeint. Und in der Bhagavad Gita ist es ja so, dass die Lehren ja Arjuna mitgegeben werden von Krishna in einem Moment, in der sich ein großer Krieg zwischen zwei Familien anbahnt. Und man kann die Bhagavad Gita eben auch auf verschiedene Arten und Weisen lesen und interpretieren. Ne? Sie vermittelt eben Wissen über Wiedergeburt zum Beispiel. Dann vermittelt sie ja, gibt sie so ein bisschen Anweisung, wie man sein Leben führen kann und ausrichten kann, nämlich unabhängig, lebe dein Leben halt unabhängig von den Früchten, die du für deine Tätigkeit erlangst, wofür ja so eine gewisse, wie sagt man, Detachment, ne? Also man muss ein bisschen Abstand und ein bisschen Gleichmut eben entwickeln, sich nicht zu doll emotional in Dinge verwickeln und schon gar nicht darauf fixieren, dass man jetzt einen großen Profit für das erlangt, was man tun soll. Was sicherlich auch ein bisschen so gelesen werden kann, da gibt es viele Forschungen zu, dass die Bhagavad Gita auch einen neuen Herrschaftsstil beschrieben hat. Sie wurde geschrieben zu einem Zeitpunkt, in dem sich in Indien ja mehrere Umwälzungen ergeben haben, insbesondere das, was man also als die zweite Urbanisierung bezeichnet, nämlich einen Zuzug in immer größer werdende wachsende Städte, die sich dann zu Stadtstaaten entwickelten. Ne, während man vorher eher so eine Art Kula, also ne, so eine eher größere Gruppe, so eine Art Clan, in Clans gelebt hatte, die auch ihre Anführer hatten, hatte man jetzt halt eben diese größeren Städte und Staatengebilde, die natürlich eine ganz andere Art von Führung verlangten, als es noch vorher der Fall gewesen ist. Ne? Viel vorher politischer orientiert zum Beispiel auch und natürlich auch viel mehr darin orientiert, wie man also auch seiner Bevölkerung gegenüber denen auch wirklich gut und gerecht werden konnte. Und es gibt also wirklich Forschungen, die belegen, dass in der Bhagavad Gita auch sehr viel um eine gute Lebensführung geht, die eben auch den Fürsten damals an die Hand gelegt werden konnten, in Form von Arjuna, wie sie eben ja ihr Leben so führen konnten, dass sie eben nicht korrupt wurden und eben sich nicht vom Reichtum irgendwie beherrschen lassen, sondern eben gute und gerechte Anführer auch werden konnten.
Und eine Sache, die ich noch, das klang jetzt auch schon an, aber wir haben diesen Begriff, glaube ich, noch nicht erwähnt. Und mir war der auch gar nicht so bewusst bisher, obwohl wir schon einige Folgen über die indische Philosophie gemacht haben. Und zwar das, oder über antike indische Texte zumindest, dass Yoga also eins der sechs orthodoxen Systeme der klassischen indischen Philosophie ist. Also Samkhya haben Sie ja schon angesprochen, diese dualistische Philosophie, dann Yoga als so der praktische Lösungsweg und Vedanta haben wir ja auch schon angesprochen. Und Yoga wird da quasi eingeordnet. Also es gibt diese verschiedenen orthodoxen Systeme. Das bedeutet, das sind alles Systeme, die sich auch auf die Veden beziehen, richtig?
Genau, also die den Veda als, das ist der Unterschied zwischen orthodox und nicht orthodox, Asti und Nasti, es ist und es ist nicht. Ne? Asti eben diejenigen, die sagen, ja, der Veda ist die höchste Quelle aller Weisheit und diejenigen, die eben sagen, nö, ist er nicht.
Dass zum Beispiel Jainismus und Buddhismus wären die heterodoxen Systeme, die sagen,
Richtig.
okay.
Ja, diese Klassifizierung in diese philosophischen Systeme finden wir textlich belegt ab dem 13. Jahrhundert. Das war vorher also alles noch nicht so ausformuliert.
Ah, okay.
Das müssen wir auch noch dazu sagen. Und wie gesagt, die Strömungen haben eben unterschiedliche Quellen. Und sicherlich ist Samkhya eine der allerältesten, wo es tatsächlich also Ursprünge gibt, die auch noch hinter so, oder gleich mit den Shramanas ungefähr liegen. Also wirklich sehr, sehr, sehr früh zurückgehen. Wo viele Texte auch leider verloren gegangen sind, die wir heute nur noch erahnen können, aber von denen wir wissen, dass sich eben darauf bezogen wird in anderen Texten. Ne? Deswegen wissen wir, dass es sie gegeben hat. Ne? Wie schon in dem Text gesagt, ja, von dem haben wir dann leider keine Kopien mehr.
Ja.
Aber ne, wir wissen zumindest ihren Namen und wissen, dass es sie gegeben hat.
Dann würde mich jetzt noch so ein bisschen plump gefragt interessieren, wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe oder sowas und ich mache morgens den Sonnengruß, der nicht mal so richtig, also der recht moderne Addition zum Yoga ist, ist das, wenn man sich so auf die philosophischen Wurzeln oder an sich auf die Philosophie des Yoga bezieht, dann überhaupt noch Yoga? Was würden Sie sagen?
Also, ich beende meine Kurse immer damit, dass ich meinen Yoga-Lehrenden, die meistens diese Kurse besuchen, um so ein bisschen Hintergrundwissen zu bekommen, immer mit der Aufforderung, wenn sie jetzt rausgehen, das in dem Bewusstsein zu tun, dass sie diejenigen sind, die den Yoga der Gegenwart und auch der Zukunft praktizieren. Denn Yoga auch im Heute und im Jetzt adaptiert sich ja, passt sich den Bedürfnissen des Menschen an. Ne? Es mag für viele heute auch noch hoffentlich, also auch vielleicht noch diese Idee in sich tragen der Selbsterkenntnis, einfach nicht nur, also dass ich körperliche Fitness erlange, sondern eben auch eine andere Aufmerksamkeit, eine andere Achtsamkeit für mich, für meinen Körper, für mein Innerstes entwickle. Das mag es, hat es für die meisten hoffentlich noch ein bisschen in sich. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn Menschen Yoga praktizieren, es auch als Yoga bezeichnen und dann ihre Rückenschmerzen damit bekämpfen, weil ich davon ausgehe, dass der Effekt tatsächlich auch eintritt, ne? Dass man automatisch in diesen Übungen, man richtet automatisch seine Aufmerksamkeit auf den Körper und gewinnt über das Verhältnis zum Körper auch meistens auch mehr Einsicht in den eigenen Geist, wenn man da richtig ins Beobachten auch geht. Auch wenn vielleicht die Zielsetzung jetzt nicht so direkt so deutlich ist. Ob es nun ja im genauen Sinne der alten Philosophie nicht vielleicht doch erstmal nur Gymnastik ist, das sei dahingestellt. Es gibt sicherlich Leute, die das sehr überzeugend so auch argumentieren, sicherlich auch mit Recht. Ich bin da wirklich ein bisschen lockerer. Ich sage, es ist wichtig, dass die Leute für sich, ne, also das für sich und für ihre Bedürfnisse anpassen. Das hat der Yoga immer getan, über alle Jahrtausende hinweg. Und er hat nicht darunter gelitten. Im Gegenteil, er hat sehr viele wunderbare Facetten hinzugewonnen, gewinnt auch jetzt in der heutigen Zeit wieder neue Facetten hinzu. Und wir sind in einem Leben des ewigen Wandels. Und das zu erkennen und zu akzeptieren, ist, glaube ich, ein großer Teil des Weges.
Bei Ihnen kam es ja auch vom Yoga praktizieren dann zum sich näher damit beschäftigen. Hätten Sie noch einen Lektüretipp vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt irgendwie mehr wissen will über Yoga und vielleicht auch die historischen Wurzeln oder so? Oder die Philosophie?
Mein Buch ist leider noch nicht
Sie
fertig.
schreiben über die
Das,
Philosophie des Yoga ein
ja.
Buch, ne? Ja.
Ich schreibe ein Buch, das nennt sich genau Philosophie des Yoga, frag doch einfach, aber es wird leider noch ein Weilchen dauern. Ich freue mich über Fragen. Wenn also die Leserinnen oder Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben, können mir die gerne stellen und ich werde die, wenn es gut passt, noch mit aufnehmen in mein Buch. Es gibt eine Menge Literatur im englischsprachigen Raum, die teilweise leider eben noch nicht übersetzt ist. Es gibt sehr schöne Übersetzungen natürlich von den gängigen Büchern, von der Bhagavad Gita und auch von Patanjali. Da kommt es ganz drauf an, wo man selber seinen Schwerpunkt setzen möchte, ne? Wo man hin möchte. Möchte ich jetzt mehr in diese philosophischen Geschichten oder möchte ich gerne ein gutes Yoga-Buch haben, um mehr Übungen zu, ne, mir die Übungen anzuschauen und da zu gucken, wie ich da medizinisch vielleicht mich so ein bisschen orientiere. Ach, ist schwer, um Gottes Willen. Mein Problem ist halt, ich habe hier so viel Fachliteratur stehen. Ich gucke hier mal gerade, ob da irgendwas ist, was ich empfehlen kann. Ja, es ist halt alles Englisch leider. Wir versuchen das zu ändern. Wir sind dran, ihr Lieben. Es gibt von Mark Singleton ein leider auch auf Englisch das Buch Yoga Buddy. Das ist in 2010 erschienen, das so ein bisschen mit ersten Vorurteilen aufräumt, ne, die wir über die Entwicklung des Yoga haben. Das ist für einen Einstieg ganz gut geeignet, um so ein bisschen, ne, wenn man sich wirklich dafür interessiert, wie sich der Yoga so gewandelt hat, ne, in den letzten Jahrhunderten. Das ist zur Einführung ganz schön.
Ja, dann müssen wir noch mal sprechen, wenn dann Ihr
Wir
Buch
müssen noch mal, genau, wir müssen mal sprechen,
rausgekommen
wenn
ist.
mein Buch rauskommt. Genau, und wenn ich auch noch mal ein bisschen noch genauer, ja, genau, ein bisschen mehr Buchschau hier gehalten habe. Die sind hier, die auf meinem Schreibtisch gerade, die sind alle schon zu speziell. Die gehen zu sehr in kleine Details und sind wahrscheinlich ja nicht dazu geeignet, jetzt Begeisterung hervorzurufen.
Ja, da muss man schon ein bisschen mehr verstanden haben. Frau Lohr, dann danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch und diese Einblicke in die frühe Welt und Entstehung des Yoga.
Ja, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank und genau, wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extra-Folge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.